Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Heute ist das hier der Zeitpunkt, den wir seit 3,5 Wochen in jeder Sendung mindestens einmal, leider auch oft mehrmals haben. Der Zeitpunkt, um zu schauen, was geschehen ist in der Ukraine in der vergangenen Nacht, was konkret ja immer bedeutet, was für Angriffe es gegeben hat und welche Folgen die hatten. Wir reden darüber heute Morgen mit Gesine Dornblüt. Sie war lange für unser Programm Korrespondentin in Moskau und beobachtet die Lage jetzt von Berlin aus. Guten Morgen, Frau Dornblüt.
Guten Morgen.
Ich habe ja vorhin noch mal das Einkaufszentrum erwähnt im Westen Kiews, das gestern zerstört wurde. Wie hat sich denn die Lage in der Nacht in und um die Hauptstadt weiterentwickelt?
Das ukrainische Militär geht weiter davon aus, dass Kiew ein zentrales Ziel des russischen Militärs ist und bleibt, dass Russland aber zurzeit vor allem Nachschub organisiert. Aus der Militärverwaltung heißt es, es gehe jetzt darum, erstmal die Russen abzuhalten, den Fluss Irpin zu überschreiten und dann in Kiew einzumarschieren. Das ist also die nordwestliche Seite. Im Nordosten und im Osten gibt es weiter Beschuss, unter anderem auf Tschernihiw, die seit langem belagerte Stadt, und auch Versuche bei Brovary, das ist genau östlich von Kiew, vorzudringen. Und der Bürgermeister von Boryspil, das ist die Stadt, in der der große Flughafen ist, östlich von Kiew, 60.000 Einwohner. Der Bürgermeister hat die Bewohner aufgerufen, die Stadt zu verlassen, offenbar in Erwartung von Kämpfen.
Gestern ist zum ersten Mal auch die Hafenstadt Odessa angegriffen worden. Wie hat sich die Lage dort und auch anderswo in der Ukraine jetzt weiterentwickelt?
Ja, bei dem Beschuss auf Odessa handelte es sich um Beschuss, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur von See, vom Schwarzen Meer aus. Die Artillerie, die russischen Truppen an Land, die sind noch relativ weit weg. Die wurden ja vor, also aus russischer Sicht gesehen, östlich, also vor Mykolaiv aufgehalten. Insofern ist Odessa vielleicht, wenn man das so sagen kann, noch eine Weile in Sicherheit. Wobei Odessa aber wirtschaftlich und strategisch natürlich extrem wichtig wäre für Russland. Ansonsten, was die militärische Entwicklung angeht, laut US-Quellen soll Russland die Luftangriffe in den letzten Tagen intensiviert haben. Ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums, der allerdings anonym ist, spricht von 300 Angriffen in 24 Stunden. Es gibt aber auch Orte, in denen die Russen zurückweichen müssen. Ich habe das eben erwähnt, schon in der Nähe von Mykolaiv, aber auch aus der kleinen Stadt Makariv, circa 60 Kilometer westlich von Kiew, hieß es heute Nacht, die ukrainische Fahne sei wieder gehisst.
Ebenfalls in US-Kreisen, die Sie ja gerade schon als Quelle genannt haben, wächst ja auch offenbar die Sorge vor dem Einsatz verbotener Waffen in diesem Krieg.
Ja, das hat Präsident Biden gesagt. Er warnte vor dem Einsatz von Chemiewaffen. Putin stehe mit dem Rücken zur Wand und Biden hat das begründet, indem er gesagt hat, Russland behaupte seinerseits, dass die Ukraine über biologische und chemische Waffen verfüge und die auch einsetzen wolle. Und Biden weiter, das sei ein untrügliches Zeichen dafür, dass Putin den Einsatz beider Waffenarten in Erwägung ziehe. Das hat schon eine gewisse Logik, denn das haben wir in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass Russland der Gegenseite vorwirft, was Russland selber tut.
Bisher gab es Angaben zur Zahl der getöteten russischen Soldaten, eigentlich halbwegs konkret nur von ukrainischer Seite. Das kann man immer nicht überprüfen. Die russische Seite blieb da sehr unkonkret. Jetzt habe ich aber gehört, Frau Dornblüt, dass konkrete Zahlen in einer russischen Boulevardzeitung stehen sollen.
Ja, das war wirklich sehr erstaunlich und ist auch ein bisschen rätselhaft. Es handelt sich um die Komsomolskaja Pravda, ein Massenblatt. Die haben gestern unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium eine Zahl genannt von 9.861 Toten. Das ist fast 20 Mal so viel wie die letzte offizielle Zahl, die stammte von Anfang März. Damals hieß es 498 getötete russische Soldaten. Die Zeitung hat den Eintrag aber nach kurzer Zeit wieder gelöscht und wir wissen nicht so recht, welche Gründe das Ganze hatte und welche Grundlage diese Zahlen haben wirklich.
Was wir, ich darf das glaube ich in unser beider Namen mal sagen, weil ich Sie vorher danach auch schon gefragt habe, was wir alle nicht wissen, ob irgendwas herausgekommen ist bei den Gesprächen zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern, die es gestern Abend gegeben hat. Auf Videoebene wissen wir nichts, haben wir aber alle auch wenig von erwartet. Was es aber gegeben hat in einem Interview, ist ein mehr oder weniger neues Kompromissangebot des ukrainischen Präsidenten Zelensky.
Ja, so ganz neu ist es auch nicht. Er hat nochmal betont, dass die Ukraine bereit sei, auf die NATO-Mitgliedschaft zu verzichten. Und zwar deshalb, weil die NATO nicht bereit sei, die Ukraine aufzunehmen. Und das müsse man akzeptieren und andere Sicherheitsgarantien finden. In Form anderer NATO-Mitgliedstaaten, die bereit seien, der Ukraine den gleichen Schutz zu bieten wie einem NATO-Mitgliedstaat. Das andere betrifft den Umgang mit der Krim, die von Russland seit 2014 besetzt ist, und mit dem Donbass. Da hat Selenskyj gesagt, das sei ein längerer Prozess, nicht von heute auf morgen zu regeln. Und jede Einigung müsse man in einem Referendum absichern lassen, also die Menschen in der Ukraine befragen. Das ist verständlich, denn schon vor diesem neuen Kriegsausbruch war das Verhältnis der Bevölkerung zum Umgang und zu mehr Autonomie für diese von Verbrechern kontrollierten Regionen sehr skeptisch. Und man muss einfach verstehen, dass es da das Bedürfnis gibt, der Regierung sich mit den Menschen abzusprechen. Wie man das aber organisieren will in einem vom Krieg gebeuteten Land, das ist natürlich sehr fraglich.
Aktuelle Informationen zur Entwicklung im Ukraine-Krieg von Gesine Dornblüt.